Liebe Freunde, ein Pfarrer macht die traurige Feststellung, dass immer weniger Leute zu seinem Gottesdienst kommen. Und er beschließt ja eine sensationelle Werbeaktion. Am Sonnabend vor Pfingsten lässt er in seiner Dorfgemeinde bekannt machen, am Pfingstsonntag würde der Heilige Geist höchstpersönlich im Gottesdienst erscheinen. Dem Küster hat er vorher Bescheid gesagt, der soll in einem bestimmten Moment der Predigt eine Taube fliegen lassen, denn die Taube ist das Symbol des Heiligen Geistes. Nun hatte der Pfarrer nicht bloß eine Taube, sondern der hatte auch eine Katze. Und damit ist ja klar, wie die Geschichte weitergeht. Als nämlich der Pfarrer sonntags in die Kirche geht, da geht die Katze unbemerkt hinterher und geht hoch auf die Empore und frühstückt dort die dort bereitgestellte Taube. Die Gemeinde kommt zum Gottesdienst, die Kirche ist natürlich proppenvoll, der Pfarrer hält seine Predigt und dann kommt nun die Stelle in der Predigt, wo er mit gewaltiger Stimme brüllt: Der Heilige Geist, erscheine! Schweigen, nichts tut sich. Jetzt der Pfarrer nochmal und noch lauter: Der Heilige Geist, erscheine! Da erscheint oben auf der Empore das bekümmerte Gesicht des Küsters und er sagt: Herr Pastor, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. Sowas passiert, wenn man den Heiligen Geist manipuliert. Denn das ist allemal für die Katz, wenn jemand den Heiligen Geist für eine Show missbraucht. Auch dann, wenn die Show einem guten Zweck dient. Der Zweck, Menschen zu Jesus zu bringen, ist natürlich gut. Aber die Methode, das durch eine Sensation zu erreichen, ist schlecht. Der Apostel Petrus, der hatte eine ganz andere Methode. Der machte seinen Hörern keine harmlose Show vor, sondern der hielt denen schonungslos ihre Sünde vor. Denn der wollte nicht, dass die Menschen sich begeistern, sondern der wollte, dass die Menschen sich bekehren. Die erste Predigt, die der Petrus in seinem Leben gehalten hat, das war zu Pfingsten in Jerusalem. Da ließ er aber keine Tauben fliegen, sondern da ließ er ein paar Bolzen los, dass die Fetzen flogen. Zum Beispiel redete der seine Zuhörer an als Mörder und beschuldigte sie, sie hätten den Tod von Jesus auf dem Gewissen. Und bloß damit sie mal richtig Bescheid wissen, der Jesus, den sie getötet haben, den hätte Gott jetzt zum Boss der Welt eingesetzt. Apostelgeschichte, Kapitel 2. So wisse nun das ganze Volk Israel mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Rums aus, Amen, das war der Schluss seiner Predigt. Kein tröstlicher Schluss, kein Hinweis auf Vergebung, kein frommes Schwänzchen. Also wenn heute so jemand seine Predigt beenden würde, das wäre vermutlich das Ende seiner Predigttätigkeit überhaupt. Denn wenn heute jemand predigt, dann darf man ja nicht sagen, du bist ein Sünder und du brauchst Erlösung und dann wirst du gerettet. Sondern muss man sagen, du bist okay, du brauchst ein paar seelische Streicheleinheiten und dann wirst du spirituell kreativ. Das geht den Leuten natürlich ein wie Öl. Bloß gehen die deswegen nicht in sich und gleich gar nicht in die Kirche. Die Predigt des Petrus, die ging den Menschen nicht ein wie Öl, sondern die ging denen durchs Herz. Und zwar wie eine Säge. Als sie das aber hörten, ging's ihnen durchs Herz. Im Griechischen steht hier, zersägte es ihnen das Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ihr müsst euch mal die Situation vorstellen. Der Petrus, der predigt im Freien, unter freiem Himmel, vor einer Menschenmenge von vielen, vielen tausend Menschen. Und die waren alle schon ziemlich in Fahrt. Denn er und die anderen Jünger, die hatten gerade die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt. Die waren mit Gottes Heiligen Geist erfüllt worden. Die Folge davon war, dass die predigten wie die Weltmeister. Die predigten alle Zwölfe gleichzeitig und jeder in einer anderen Sprache. Könnt ihr euch mal vorstellen, was das für ein Getöse gewesen ist. Und die Leute, die auf dem Platz standen und das erlebten, die wussten überhaupt nicht, was da läuft. Die waren schockiert. Manche machten sich darüber lustig, sagten, ach, die sind ja bloß besoffen. Jedenfalls die Stimmung war am Kochen und keineswegs von Sympathie erfüllt für die Jünger, sondern die Menschen, die waren kritisch, die waren entsetzt, die waren spöttisch. Und es wäre durchaus angebracht gewesen, in dieser aufgebrachten Situation, dass einer der Jünger zur Entspannung der Krise ein Wort zum Sonntag gesprochen hätte. Das hat ja immer eine äußerst beruhigende Wirkung. Und da ergreift der Petrus das Wort. Aber statt den Massen nun was Nettes zu sagen, da setzt er noch einen drauf und schließt seine Predigt mit dem Vorwurf, die Leute, seine Zuhörer, das wären Jesusmörder. Das ist ja nur ganz bestimmt nicht die feine englische Art, um sich die Sympathie seiner Zuhörerschaft zu erwerben. Aber das ist genau die biblische Art, um Menschen für Gottes Reich zu werben. Die Menschen als das anzureden, was sie nach der Sicht der Bibel in Wirklichkeit sind, Sünder, Christusmörder. Und das ist das Erste, was ich euch heute sagen muss. Ihr seid Mörder, Jesusmörder. Und wenn ihr sagt, was, wieso, wir, ich, warum, seit wann? Als Jesus gekreuzigt wurde, da waren wir noch gar nicht da, haben wir noch gar nicht gelebt, waren wir noch gar nicht an Deck. Das waren die Juden, das waren die Römer, sonst wer jedenfalls, wir waren es nicht. Dann gilt diese Ausrede nicht. Der Petrus ließ diese Ausrede auch nicht gelten. Denn die Menschen, zu denen der damals gepredigt hat, das waren ja nicht nur Juden und nicht nur Römer. Das waren Menschen aus allen Nationen, der vielen Nationen der Erde, Araber, Ägypter und was weiß ich alles. Die waren damals als Touristen gerade zu Pfingsten in Jerusalem. Und außerdem waren die wenigsten von denen, die da vor dem Petrus standen, dabei gewesen, als Jesus gekreuzigt wurde. Die Kreuzigung, das war 70 Tage vor dieser Predigt gewesen. Da waren die meisten von denen noch gar nicht in der Stadt. Und trotzdem redet Petrus diese Menschen an und sagt, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Sie alle damals und wir heute. Wir haben Jesus gekreuzigt im Sinne von Jesaja 53. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen geschlagen, steht da. Oder wie es im Gesangbuch heißt, nun was du Herr erduldet, ist alles meine Last. Ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. Ich bin schuld am Tod von Jesus. Und diese Erkenntnis trifft sie wie ein Pfeil mitten ins Herz. Wenn du von einem Schuss getroffen wirst, da hast du nur noch einen einzigen Gedanken, Hilfe. Da hast du nur noch eine einzige Frage, was muss ich jetzt tun, damit ich am Leben bleibe? Und deshalb rücken die Menschen, die durch die Predigt von Petrus getroffen sind, die rücken bei ihm an und sagen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn jetzt tun? Petrus sprach zu ihnen, bekehrt euch und lasse sich ein jeder taufen auf den Namen von Jesus zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist doch nur wenigstens meine klare Antwort. Nicht so das heute übliche Wischiwaschi-Rumgeeier. Ich würde vielleicht meinen wollen, dass ein gewisses Nachdenken über Jesus ein Stückchen hilfreich für ihr Leben sein könnte oder sowas. Mit solchen verdrehten Sprüchen, da kann ja kein Mensch was anfangen. Da kann vor allem keiner mit Jesus anfangen. Darum geht's aber. Darum ging's dem Petrus zu seiner Predigt zu Pfingsten und darum geht's mir heute in dieser Predigt zu euch. Dass welche von euch mit Jesus anfangen. Es stehen hier vor Petrus Menschen, die bis ins Innerste ihres Herzens getroffen sind von Gottes Wort. Die erschüttert sind durch die Erkenntnis, ich bin schuld am Tod von Jesus. Und die deshalb nur noch einen einzigen Gedanken haben, Hilfe. Die nur noch eine Frage haben, wie kriege ich das hin, dass Gott mich trotz meiner Schuld nicht einfach zusammenhaut. Oder wie Luther gesagt hat, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Die Antwort der Bibel ist zweiteilig, aber eindeutig. Ich habe es euch ja schon vorgelesen. Erstens, bekehrt euch und lasse sich ein jeder taufen auf den Namen von Jesus Christus. Also Punkt Nummer 1, bekehrt euch. Damit geht's los. Das hat der Petrus so von Jesus gelernt, von seinem Meister. Denn als Jesus seine erste Predigt gehalten hat, hat er genau dasselbe gesagt. In seiner ersten Predigt hat Jesus gesagt, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Den Satz kennt ihr. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr von uns. Mit der Bekehrung ging es also bei Jesus auch schon los. Das war seine erste Forderung. Bekehrung ist also nicht was Zusätzliches für ein paar besonders fromme Christen, sondern ist was Grundsätzliches für alle. Bekehrung heißt, du legst die Waffen nieder und du gibst deinen Kampf und deinen Widerspruch gegen Gott auf. Und du sagst zu Gott, ab jetzt bestimmst du mein Leben. Und es soll nicht mehr nach meinem Kopf, sondern nach deinem Willen gehen. Ich liefere dir mein Leben aus mit allem, was da dran ist, mit Haut und Haaren. Hast du das so in dieser Weise oder ähnlich schon mal gemacht? Dass du Gott dein Leben völlig anvertraut hast und gesagt hast, du alleine sollst die Regie haben, das nennt man Bekehrung. Und wenn du es noch nie getan hast, dann tu es heute, tu es jetzt. Tu es jetzt dort, wo du sitzt oder mach es nachher, such dir einen Zeugen dazu. Auf alle Fälle, tu es. Punkt 2, lass dich taufen. Das heißt, lass dir deine Sünden vergeben und dann wirst du, so heißt es hier, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dann bekommst du den Heiligen Geist, Gottes Geist, einen Geist, der dich auf neue Gedanken bringt, der dich in das Reich Gottes hineinbringt. Die Bibel sagt das ganz klar an vielen Stellen, dass der Heilige Geist Gottes Geschenk an seine Kinder ist. Zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ist, verstehst du? Das ist nicht eine Ankündigung für die Zukunft, fürs nächste Pfingstfest, sondern das ist perfekt, das ist eine Tatsache, das ist eine perfekte Tatsache. Das ist die Tatsache, von der wir Christen ausgehen, auf der wir unser Leben gründen können. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, du brauchst Gott nicht dauernd darum zu bitten, dass er dir seinen Heiligen Geist schenkt, sondern du sollst mal anfangen, ihm dafür zu danken, dass er dir dieses Geschenk gegeben hat. Nun sagen aber viele, ja, davon merke ich bloß nichts in meinem Leben. Also müssen wir fragen, woran liegt denn das? Dass zwar alle Kinder Gottes als Geschenk Gottes den Heiligen Geist bekommen haben, aber nicht alle seine Wirkungen mitkriegen. Die Antwort, weil nicht alle die Bedingungen erfüllt haben. Der Petrus nennt hier die klaren Bedingungen für den Empfang des Heiligen Geistes. Erstens Bekehrung und zweitens die Taufe. Bedingung Nummer 2 ist von uns allen erfüllt. Die meisten von uns jedenfalls sind getauft als Kinder oder als Erwachsene. Wenn es trotzdem bei uns hapert, wenn trotzdem in unserem Leben nichts zu spüren ist von den Wirkungen des Heiligen Geistes, da kann es also nur daran liegen, dass der Punkt Nummer 1 nicht erfüllt ist. Und tatsächlich ist die Bekehrung im Christenleben Punkt Nummer 1. Das ist der Dreh- und der Anfangs- und der Angel- und der Wendepunkt für alles. Von dem alles abhängt und ohne den dein Christsein in der Luft hängt. Bist du nicht bekehrt, da ist auch deine Taufe für dich nichts wert. Wenn du es aber bist, dann hast du den Heiligen Geist. Denn der ist nicht eine Zugabe für Leute, die besonders fromm und lieb sind, sondern der gehört zur Grundausstattung für jedes Kind Gottes. Gerettet werden und den Heiligen Geist empfangen, das ist dasselbe. Die Bibel nennt 2 Bedingungen für den Einzug des Heiligen Geistes. Bekehrung und Taufe. Und sie nennt 2 Bedingungen für den Auszug des Heiligen Geistes. Das ist die Hurerei und der Aberglaube. Unter Hurerei, da versteht die Bibel Geschlechtsverkehr zwischen Menschen, die nicht miteinander verheiratet sind. Und das Leben, in dem das stattfindet, da zieht der Heilige Geist aus, denn der Heilige Geist ist ein echter Gentleman. Der zieht sich zurück, wo es schweinisch zugeht. Und unter Aberglaube versteht die Bibel Tische rücken, Amulette tragen, Horoskope fragen, Tote befragen, Okkultismus und sowas. Und ein Menschenleben, in dem sowas drin ist, da kann Gottes Geist nicht drin wohnen, da zieht er sich zurück. Wenn du aber die Bedingungen von Gottes Wort erfüllst, da wirst du auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann hast du ihn und hast ihn für genau denselben Zweck, wie ihn der Petrus auch hatte. Nämlich dazu, dass andere Menschen gerettet werden. Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und genau in diese Kerbe haut der Petrus hier auch. Jesus will die Weltmission. Und damit die Weltmission losgeht, das heißt, damit die Christen losgehen in alle Welt, da hat Gott den Christen einen Kraftstoff gegeben. Und das ist der Heilige Geist. Den hast du also, wenn du Christ bist, auch. Die Frage ist bloß, ob du ihn auch in Anspruch nimmst. Und wofür? Von vielen Christen habe ich heute den Eindruck, die halten den Heiligen Geist für einen Kraftstoff, den sie nur dazu benutzen, um selber besser vorwärts zu kommen, um selber bessere Christen zu werden, um tiefere Einsichten zu gewinnen, um schönere Erlebnisse zu haben. Das ist ja alles schön und gut. Aber es stimmt etwas nicht, wenn der Heilige Geist für alles Mögliche in Anspruch genommen wird, bloß nicht dafür, wofür er in erster Linie gegeben ist. Jesus hat den Heiligen Geist nicht mit dem Stempel versehen, nur für innerkirchlichen Dienstgebrauch. Im Gegenteil, er hat ihn ausdrücklich abgestempelt für den Außendienst, für die äußere Mission. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Genau dasselbe sagt der Petrus hier auch. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch und euren Kindern ist diese Verheißung und für alle, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Die Missionare, die buchstäblich bis an die Enden der Erde gegangen sind, das waren die wahren Charismatiker. Denn die haben begriffen, wozu der Heilige Geist da ist. Der ist dazu da, um Menschen zu retten. Das war das Ziel der Pfingstpredigt des Petrus, die er da gehalten hat vor den Vertretern der Völkerwelt und des Volkes Israel. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Normalerweise muss man ja Menschen, die in einer Notsituation sind, also die zum Beispiel am Ertrinken sind oder in einem entführten Flugzeug sitzen, die muss man ja nicht erst betteln, lasst euch retten. Sondern normalerweise ist ja so, dass die es sind, die rufen, die schreien, die flehen, die SOS morsen, helft uns, rettet uns. Hier, da mahnt, da bittet, da fleht der Apostel Petrus. Lasst euch retten, lasst euch helfen. Kommt raus aus eurem Elend. Warum kommen die Menschen nicht von selber zu Gott? Warum muss die Kirche die Menschen betteln und rufen? Warum schreie ich mir hier die Seele aus dem Leibe, lasst euch retten? Weil es hier nicht um Rettung aus Geld oder Seenot oder Feuersnot oder irgend sowas geht, sondern weil es hier geht um Rettung aus Sünde und ewiger Verlorenheit. Wenn du am Absaufen bist und es wirft dir jemand einen Rettungsring zu, da greifst du zu, ohne zu zögern und ohne eine Diskussion anzufangen. Da fragst du nicht, was ist denn ihr Motiv, dass sie mir helfen, von welcher Partei sind sie denn eigentlich? Und du mäkelst auch nicht an dem Ring rum und sagst, was ist denn das für ein altmodisches Modell, blättert doch die Farbe schon ab. Ist doch eine Zumutung, mir sowas zuzuwerfen. Aber wenn ich dir hier zusage, dass Jesus dich rettet aus der ewigen Verlorenheit, da fängst du an zu zögern, da fängst du an zu diskutieren, weil du angeblich keine Sünde hast, weil du angeblich keine Rettung nötig hast und weil du angeblich noch viel Zeit hast. Ich will ja nicht hoffen, dass das hier die letzte Predigt ist, die du in deinem Leben hörst. Aber wenn das die letzte Predigt deines Lebens sein sollte, das heißt die letzte Chance deiner Bekehrung, dann möchte ich, dass du das eine weißt. Jesus rettet dich auf der Stelle, wenn du willst. Am 14. April 1912, da rammte die Titanic, dieses große Luxusschiff, einen Eisberg. Und weil nur halb so viele Schwimmwesten wie Passagiere an Bord gewesen sind, da ertranken an diesem Tag 1513 Menschen. Und einer von denen, die ertranken, das war ein gewisser John Harper. Das war ein Prediger, der war unterwegs. Der wollte in Chicago eine Predigt halten. Als der sich über Wasser zu halten versuchte, da wurde der zugetrieben auf einen jungen Mann, der sich an einer Planke festklammerte. Und John Harper rief zu dem: Junger Mann, sind Sie gerettet? Das war klar, dass mit gerettet nicht die Rettung vor dem Ertrinken gemeint war. In dieser Gefahr schwebten sie ja gerade alle beide. Sondern dass gemeint war die Rettung vor dem ewigen Tod. Also der Harper rief: Junger Mann, sind Sie gerettet? Und er schrie zurück: Nein! Dann wurden die wieder für eine Weile getrennt. Nach einigen Minuten, da kamen sie wieder so nahe zusammen, dass sie sich verständigen konnten. Und wieder rief der Harper: Haben Sie Frieden mit Gott gemacht? Und der junge Mann schrie zurück: Noch nicht! Und da überrollte den John Harper eine Welle. Und er wurde nie wieder von irgendjemandem gesehen. Aber seine Worte: Sind Sie gerettet? Die halten in den Ohren dieses jungen Mannes wieder. Und zwei Wochen später, da fand in New York eine große Jugendveranstaltung statt. Und da stand ein junger Mann auf und erzählte seine Geschichte, nämlich die Geschichte, die ich euch jetzt eben erzählt habe. Und er schloss seinen Bericht mit den Worten: Ich bin der letzte Mensch, den John Harper zu Jesus geführt hat. Ich will nicht hoffen, dass das die letzte Predigt ist, die ich hier halten kann. Aber ich hoffe, dass diese Frage sich in deinen Ohren festsetzt und in deiner Seele festkrallt und dir keine Ruhe lässt Tag und Nacht, bis du sie mit einem Ja beantworten kannst. Junger Mensch, bist du gerettet? Ich flehe euch an, lasst euch erretten aus diesem verlorenen Geschlecht. Geschlecht heißt auch Generation oder Volk. Also lasst euch retten aus dieser verkehrt lebenden Generation, die das Geschlechtsleben verherrlicht, die den Ehebruch verharmlost, die Abtreibung propagiert. Lasst euch erretten aus diesem verlorenen Volk, das noch stolz ist auf seinen Atheismus und sich von Gott abgekehrt hat. Lasst euch erretten aus diesen verlogenen Gemeinden, in denen die Bibel nicht mehr als das unfehlbare Wort Gottes gilt und in denen Jesus nicht mehr als der Sohn Gottes angebetet wird. Lasst euch erretten aus einer verblendeten Generation, die so tut, als ob Jesus nie wieder käme und als ob es kein Gericht gäbe, wo sich jeder vor ihm verantworten muss und als ob es keine Hölle gäbe, wo die hinkommen, die Gott ungehorsam gewesen sind. Lasst euch erretten aus dieser verlorenen Generation, die Gottes Geist beleidigt. Ich bitte dich, nimm dieses Rettungsangebot von Jesus, nimm es an. Wie viele, so heißt es hier, wie viele sein Wort annahmen, die ließen sich taufen und es wurden hinzugetan an diesem Tag etwa 3000 Menschen. Leute, so hat die Kirche mal angefangen. Mit einer Massenevangelisation, mit einer Massenbekehrung und mit einer Massentaufe. Der Petrus, der hat eine einzige Predigt gehalten und da haben sich 3000 Menschen bekehrt. Und ich frage dich, wie viele Predigten du dir eigentlich noch anhören willst, bis du dich bekehrst.